Ich darf euch heute Morgen in ein sehr spannendes Thema mit hineinnehmen und ich freue mich auf dieses Thema. Ein Thema, von dem ich behaupte, die meisten von uns haben damit zu tun. Es geht nämlich heute um das Thema Vergleichen. Ich habe festgestellt, wir neigen dazu, alles und jede Sache zu vergleichen. Und das fängt schon morgens wahrscheinlich an. Und ich habe gedacht, wir wollen das jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich habe euch ein paar Begriffpaare mitgebracht und ihr habt die Möglichkeit zu entscheiden, was ihr lieber haben würdet oder was ihr besser findet, wenn ihr die Möglichkeit hättet. Es kann auch sein, dass ihr beides nicht wollt, aber dann könnt ihr ja trotzdem sagen, ja, wenn ich nur die Wahl zwischen den zwei Sachen habe, für was würde ich mich entscheiden? Ich sag euch erst diese zwei Sachen und dann nochmal langsam, dann könnt ihr euch jeweils melden und dann bin ich mal gespannt, was so die Rückmeldungen zeigen werden. Das erste, wenn ihr die Möglichkeit hättet, entweder an der Nordsee oder am Mittelmeer Urlaub zu machen, für was würdet ihr euch entscheiden? Nordsee oder Mittelmeer? Wer ist für die Nordsee? Okay, sehr gut. Wer ist für das Mittelmeer? Aber es ist doch ausgeglichener, als ich gedacht habe. Okay, wer war denn für die Nordsee? Das will ich jetzt wenigstens mitkriegen, nachdem wir jetzt gerade in der Urlaubsregion sind. Wer war nochmal für die Nordsee? Okay, ich frage jetzt mal nach. Warum Nordsee?
Ich war noch nicht dort.
Okay. Da musst du unbedingt dorthin. Das ist sehr schön. Ich liebe die Nordsee. Okay, wer ist für das Mittelmeer? Okay, dann frage ich mal nach, warum Mittelmeer?
Weil dort Israel ist.
Oh, ja. Und es ist schön warm. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Das ist nämlich meistens das Ranking zwischen den zwei Sachen. Nordsee und Mittelmeer. An der Nordsee hat man einfach nicht die Garantie. Dann der klassische Vergleich, Apfel oder Birne. Wer mag lieber einen Apfel? Oh, und wer mag lieber eine Birne? Okay, auch ausgeglichen. So, jetzt wird es schon schwieriger. Du hast die Entscheidung zwischen einem BMW und einem Mercedes. Es tut mir leid. Jetzt gibt es ein paar, die werden sich nicht melden, weil sie vielleicht ein anderes Auto, vielleicht auch ein Audi fahren würden. Den habe ich jetzt mit reingenommen. Nur die Möglichkeit zwischen einem BMW und einem Mercedes. Was würdest du wählen? Wer ist für den BMW? Und wer ist für den Mercedes? Okay, gut. Oh, ich sehe schon. Nachher gibt es ein paar Krisengespräche in manchen Ehen. Okay. Das ist so wie mit der oberen Hälfte und der unteren Hälfte vom Brötchen. Warum fahren wir dann einen Mercedes, wenn wir beide keinen wollen? Okay. Dann zwischen Tennis und Fußball. Oh, das wird jetzt hoffentlich schon ein bisschen eindeutiger sein. Wer ist für Tennis? Okay. Steffen, warum wusste ich, dass du dich meldest? Wer ist für Fußball? Okay, sehr gut, ja. Meine letzten zwei Vergleiche. Du hast die Möglichkeit zwischen einem Apple und einem Windows-PC. Wer ist für Apple? Wow, okay. Jetzt will ich nur mal feststellen, dass hier ganz, ganz viele sich gemeldet haben. Das war schon sehr interessant. Okay, wer ist für einen Windows-PC? Und es haben sich viele nicht gemeldet, die wollen wohl keinen, ist in Ordnung. Zum Abschluss noch etwas zu essen. Pizza oder Spaghetti? Das ist schwierig, das weiß ich. Das könnte ich auch bei den Kindern machen, aber Pizza oder Spaghetti, wer ist für Pizza? Okay, und wer ist für Spaghetti? Ha, aber es ist sehr ausgeglichen, okay. Ihr stellt fest, wir sind sehr viel am Vergleichen. Und es gibt ja einige Vergleichsplattformen, wo man ganz konkret auch Dinge gegenüberstellen kann. Wir haben zum Beispiel Check24, Verivox und so weiter. Ich könnte so weitermachen. Wir haben ganz viele Plattformen, die dir deutlich machen, das eine ist besser als das andere. Und das hat ja auch ganz viele Vorteile. Zum Beispiel, dass wir wirklich schauen können, was ist denn für mich eigentlich besser? Also zum Beispiel suche ich meinen Energieversorger eher nach dem Geld aus oder suche ich meinen Energieversorger nach irgendwelchen anderen Kriterien aus und. Das wäre eine Möglichkeit. Aber auch beim Urlaub sind wir dabei, ganz schnell viel zu vergleichen und zu schauen, was ist der richtige Ort, was ist das Richtige, wo ich hin will und so weiter. Was kann ich mir überhaupt leisten? Das ist die andere Frage. Und dann stellen wir ganz schnell fest, dass es gut ist, wenn wir Dinge miteinander vergleichen, dass es gewisse Vorteile hat. Zum Beispiel, wenn jemand hier aus der Gemeinde mir erzählt, dass er dort und dort im Urlaub war und ich feststelle, das klingt echt schön, aber ich glaube, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Also es gibt zum Beispiel ein paar Leute, die sagen, ich weiß noch, wir wollten mit Freunden zusammen Urlaub machen und wir haben gesagt, wir würden gerne an die Nordsee fahren und er hat gesagt, also für ihn ist Urlaub, wenn er am Mittelmeer ist. Das geht für ihn gar nicht. Deswegen habe ich diesen Vergleich reingebracht. Wir können anfangen zu unterscheiden und zu vergleichen und lernen daraus. Das Ganze können wir aber auch mit Menschen machen. Die Bibel motiviert uns sogar dazu und sagt, sucht euch Vorbilder, mit denen ihr euch vergleichen könnt, denen ihr euch angleichen könnt. Also von denen wir sagen, ich wäre gerne so wie die Person oder ich wäre gerne so wie sie oder wie er. Ich würde gerne mehr in diesem Gebiet etwas sein wie er oder sie. Das kostet aber auch Demut. Das würde nämlich bedeuten, dass ich bereit bin zu sagen, okay, vielleicht kann ich ja von der Person noch was lernen. Das ist gar nicht immer so einfach. Aber es hat viele Vorteile, wenn wir vergleichen und wenn wir auf jemanden schauen und gucken, okay, was macht der denn vielleicht auch besser und was kann ich davon lernen? Ihr seht schon, ich möchte ganz bewusst auf dieses Thema nicht negativ gleich einsteigen, weil ich es gewohnt bin im christlichen Kontext, dass man hört vielleicht, okay, vergleich dich nicht so viel. Und ich möchte erstmal eine Lanze dafür brechen, dass es ganz klar ist, vergleichen grundsätzlich ist erstmal nichts Negatives. Vergleichen kann sehr positiv und auch sehr negativ sein. Ich habe aber gedacht, das Vergleichen mit Menschen, und darum soll es heute gehen, möchte ich euch ein bisschen praktischer machen. Und dafür habe ich eine Person gefragt, damit es auch gleich klar ist. Ich habe diese Person nicht aus irgendwelchen Gründen gefragt, sondern nur allein deswegen, weil ich weiß, diese Person ist so selbstbewusst. Wenn ich irgendwas Kritisches über diese Person sage, dann ist es kein Problem für sie. Suresh, du darfst mal nach vorne kommen. Herzlich willkommen, Suresh. Und ja, er hat mich gefragt, ob er sein Muscle-Shirt anziehen darf. Okay, Suresh. Ich habe gedacht, wenn ich dich jetzt beschreiben würde, ja, das wäre ja die eine Variante, ich beschreibe dich jetzt einfach mal, dann würde ich sagen, du bist sehr klein, aber sehr muskulös. Schon sehr. Ich weiß über dich, dass du jemand bist, der ganz viel hilft und das bewundere ich sehr. Ich kriege das auch immer wieder von Freunden von mir zu hören in anderen Gebieten, die mit ihm zusammenarbeiten. Sie sind sehr dankbar, dass du jemand bist, der auch im Hintergrund gerne ist, auch wenn er manchmal wirkt wie eine Rampensau. Er ist jemand, der wirklich sehr, sehr gut im Hintergrund arbeiten kann und unterstützen kann. Aber du bist schon sehr eigen. Also ich würde jetzt nicht sagen speziell, aber in manchen Gebieten, also ich sag mal, er ist so selbstbewusst, dass er auch dem Moderator manchmal die Fragen wegnimmt. Ne? Das haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen hier im Gottesdienst erlebt. Aber normalerweise würden wir das doch jetzt gar nicht so machen. Wir würden jetzt nicht einen Suresh anschauen und sagen, Suresh, du bist klein, du bist muskulös und so weiter. Sondern wir würden wahrscheinlich eine Person anschauen und in Vergleich setzen zu jemand anderes. Ich setze ihn jetzt in Vergleich zu mir. Okay, Suresh, und ihr werdet relativ schnell merken, dass ich zu einer Wertung komme. Suresh, du bist sehr klein, heißt, ich bin sehr groß, oder? Nicht wirklich, okay. Suresh ist definitiv muskulöser als ich. Er kann nicht nur mich hochheben, sondern auch mein Auto. Und das bewundere ich sehr. Aber wenn ich jetzt eine Wertung machen würde, würde ich sagen, also ich kann lange nicht so viel leisten wie du. Also muss von der Kraft her, das kriege ich gar nicht hin. Dann würde ich werten jetzt. Oder ich würde jetzt sagen, also wenn alles so wären wie Suresh und im Hintergrund so viel helfen würden, dann hätten wir viele Probleme gar nicht mehr. Also Suresh ist jemand, der wirklich so viel im Hintergrund hilft, da bin ich so dankbar für. Wenn alles so wären, das wäre doch richtig toll. Wenn alles so wären wie du, dann könnte es aber auch ganz schön kompliziert werden. Ja. Und ihr merkt jetzt schon, ich kriege das eigentlich fast gar nicht hin, einander zu vergleichen, ohne zu werten, weil vergleichen bedeutet immer, dass ich werte. Vielen Dank dir, Suresh, du kriegst mal einen großen Applaus, sogar ohne, dass du was geschwätzt hast. Applaus Ich möchte daran deutlich machen, wenn wir uns vergleichen oder wenn wir andere Menschen miteinander vergleichen, dann ist es erstmal grundsätzlich nichts Negatives, aber meistens folgt etwas Negatives daraus. Meistens folgt daraus nämlich, dass wir nicht nur eine Wertung machen, sondern dass wir auch urteilen darüber. Und aus dem Urteil kann ganz schnell eine Verurteilung werden. Und eine Verurteilung kann ganz schön viel folgen. Zum Beispiel Eifersucht, Hass oder auf der anderen Selbstseite Selbstüberschätzung. Herr, ich bin so dankbar, dass ich nicht so bin wie er. So deutlich würde das wahrscheinlich keiner von uns formulieren. Und trotzdem vielleicht insgeheim gibt es gewisse Gebiete, wo wir denken, Gott, ich danke dir eigentlich schon, dass mein Leben besser läuft in diesem Gebiet als bei der oder der Person. Oder wir sagen, warum kann ich nicht so sein wie die? Warum kriege ich das nicht hin? Warum läuft es bei der Person runder als bei mir? Vielleicht auch nur in einem einzelnen Gebiet, das muss gar nicht im ganzen Leben sein, aber ich frage mich, warum hat es diese Person leichter? Und schon merkt ihr, es hat weitreichende Folgen. Eifersucht oder eben Selbstverüberschätzung und man kann daran zugrunde gehen oder der andere geht daran zugrunde. Die beste Lösung wäre folglich, ganz aufs Vergleichen zu verzichten. Das ist so der Tipp, den früher ich ganz häufig gehört habe. Vergleich dich nicht so viel. Hör auf mit dem Vergleichen. Und ich würde sagen, nein. Vergleichen per se ist nicht negativ. Die Frage ist aber, wie viel Macht wir dem Ergebnis vom Vergleich geben? Was passiert damit? Ich weiß noch, als ich gelesen habe, in der jüdischen Theologie ist es so, dass die jüdischen Gesetzeslehrer irgendwann angefangen haben, um die Gesetze des Alten Testaments herum eigene Gesetze noch zu kreieren, so wie eine Art Zaun, weil sie die Sorge hatten, wenn jemand die Gesetze bricht, dann bricht er die Beziehung zu Gott und deswegen bauen wir lieber einen Zaun außenrum, dann bricht er diesen Zaun, aber er bricht nicht das Gesetz Gottes. Sie haben sich gedacht, aber das ist nicht so sicher, also bauen wir noch einen Zaun außenrum. So ungefähr ist das wie folgende Geschichte. Eine Bekannte von mir, die erzählt hat, dass sie als Kind grundsätzlich verboten bekommen hat, irgendetwas im Fernsehen zu schauen oder sich irgendwelche DVDs anzuschauen. Und dann plötzlich hatte sie eine eigene Wohnung und hat nicht nur einen Kaufrausch gekriegt, sondern ist süchtig danach geworden, hat sich einen Film nach dem anderen reingezogen und hat nichts anderes mehr den ganzen Tag über gemacht. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht gute Gründe dafür gibt, auf Fernsehen und so weiter zu verzichten, so nebenbei, ja? Oder dass es gute Gründe gibt, das eine oder andere zu tun. Ich möchte aber damit deutlich machen, es ist keine Lösung, einen Zaun außenrum zu bauen. Es ist keine Lösung zu sagen, hör einfach auf zu vergleichen und dann ist alles gut damit. Das löst das grundsätzliche Problem nicht. Und deswegen möchte ich mit euch das angehen und die Frage stellen, weil ich will euch keine Selbsthilfepredigt halten, sondern ich will fragen, Gott, was sagst du denn eigentlich dazu? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann werden wir feststellen, jetzt hoffe ich, dass es an ist, ja, dann werden wir feststellen, dass wir vorhin diesen Psalm 86 gehört haben und da heißt es, Herr, kein anderer Gott ist dir gleich und niemand kann tun, was du tust. Es gibt keinen Vergleich mit dir. Also es gibt niemanden, der mit dir Gott zu vergleichen ist. Und wenn auch nicht mal die Götter zu vergleichen sind mit ihm, dann sind auch keine Menschen mit ihm zu vergleichen. Das ist das Nonplusultra. Und hier starte ich mit euch. Denn genau daran scheitern wir. Es geht nämlich weiter und wir kommen gleich in die allererste Geschichte in der Bibel. Die Schlange geht zu den Menschen und sagt, was? Gott hat euch gesagt, so ein Quatsch. Wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Und schon fängt die Misere an. Ihr werdet zwischen Gut und Böse entscheiden können. Die Frage ist, ob wir das wollen. Denn das, was hier passiert ist, dass die Schlange uns einlädt, selbst Gott zu spielen. Genau das passiert, wenn wir anfangen zu vergleichen. Wir neigen dazu, zu urteilen, uns selbst zu Gott zu erheben, uns selbst zu sagen, das ist korrekt und das ist nicht korrekt. Wir versuchen, das eine für richtig und für gut zu erklären, das andere für nicht gut zu erklären. Und hier fängt es an. Die Frage nämlich, lassen wir Gott Gott sein? Sind wir bereit, Gott die Macht über unser Leben zu geben? Vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ehrlich gesagt, habe ich mit diesem Gott gar nicht so viel zu tun und ich will meine eigenen Entscheidungen treffen. Das dürfen wir. Gott lädt uns dazu ein, das ist gar kein Problem. Aber sei dir bewusst, wenn du selbst zum Gott in deinem Leben wirst, dann wirst du auch selbst zum Richter deines Lebens werden oder die anderen werden zum Richter in deinem Leben werden und du musst dir überlegen, ob du das möchtest. Gott sagt, stell dich unter mich und unterstell dich mir und nicht jemand anderem. Das Problem, was passiert, als sie Gott nicht haben Gott sein lassen, sehen wir gleich in der nächsten Geschichte, bei Kain und Abel. Kain opfert Gott, Abel opfert Gott und dann lesen wir, Kain und sein Opfer jedoch wies Gott zurück. Und die Frage stellt sich, Gott, magst du den Abel mehr? Hast du den Abel mehr lieb? Warum hast du mich nicht angenommen? Ich weiß nicht, wie es dir momentan in deinem geistlichen Leben geht. Vielleicht geht es dir manchmal genau so, dass du auch diese Gedanken hast in deinem Leben, dass du dich fragst, warum spricht Gott auf so deutliche Weise zu anderen Menschen? Ich sitze jetzt hier schon so lange und bete und warte auf eine Antwort und ich erhalte immer noch keine Antwort von dir und ich verstehe es einfach nicht. Warum hat es die eine Person so leicht und die andere Person so schwer? Und Kain zerbricht daran und wird eifersüchtig. Alles eine Folge aus dem, Gott ist nicht mehr der, der regiert, sondern ich selbst werde zum Regent meines Lebens. Wir gehen einen Schritt weiter in der Bibel und lesen von Sarah und Hagar. Sarah, Frau von Abraham, kriegt keine Kinder. Dann hat sie den tollen Plan und sagt sich, ja, ich habe da so eine Magd. Die gebe ich mal meinem Mann. Dann kann er ja mit ihr schlafen und dann kann er ja dadurch mit mir Kinder zeugen. Klingt logisch, ne? Habt ihr bestimmt auch schon mal überlegt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer sich da nicht denkt, da sind Probleme vorprogrammiert, also da wird auf jeden Fall etwas schiefgehen. Aber dann wird diese Hagar wirklich schwanger und sie merkt, ha, die Hagar nutzt das aus und sagt sich, jetzt bin ich wertvoll. Ich bin nicht einfach nur die Magd, sondern ich bin die Frau, die deinem Mann ein Kind geschenkt hat. Du hast es nicht hingekriegt, ich schon. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich verachtet, sagt Sarah. Und sie geht daran zugrunde. Wir haben hier einige Menschen in unserer Gemeinde, einige Ehepaare in unserer Gemeinde, die keine Kinder kriegen können. Und manche Kämpfe habe ich mitgekriegt und gehört und diese Verzweiflung, warum um alles in der Welt kriegen wir keine Kinder geschenkt? Andere mussten sogar den Verlust ihres Kindes erleben. Und man steht daneben und sagt einfach nur noch, warum? Warum, Gott, lässt du das zu? Warum? Und es ist so schnell passiert, dass man zu der anderen Person schaut, die mehr hat, zum Beispiel Kinder. Oder wo die Kinder gesund sind und bei mir nicht. Und man sagt sich, warum? Warum ist das bei ihr oder bei ihm so und bei mir nicht? Noch einen Schritt weiter, wir bleiben ja nicht nur dabei stehen, dass Kinder überhaupt existieren, sondern dass wir auch fragen, warum haben die es mit ihren Kindern so leicht und wir so schwierig? Die Frage stellen sich manche auch. Warum läuft bei denen in der Familie alles rund? Zumindest scheint es so, aber bei uns läuft nicht alles rund. Warum? Und man kann daran zerbrechen und urteilen und sagen, es muss irgendein Grund dahinter sein. Und man wird zum Richter seines eigenen Lebens oder zum Richter des Lebens des anderen. Ich springe eine Geschichte weiter. Lea und Rahel, zwei Frauen, zwei Schwestern. Und über Rahel wird gesagt, sie war wunderschön, Lea aber hatte glanzlose Augen. Und die Aussage selbst ist schon hart, aber das, was folgt, ist noch härter. Jakob aber liebte Rahel. Lea hat Jakob nicht geliebt. Jakob hat Lea nicht geliebt. Und Lea dachte sich, wenn ich jetzt schwanger werde, dann wird er mich mehr lieben. Dann wird er mich mehr achten. Ich werde mir alle Anerkennung zurückholen, die ich nicht gekriegt habe, all die Liebe. Und sie wird schwanger. Sie schläft mit ihrem Mann. Aber sie kriegt nicht die Anerkennung, die sie sich wünscht. Marion wird nachher noch hinweisen auf einen Themenabend, der für Frauen im September stattfinden wird. Und ich will gar nicht weit vorgreifen, aber ich möchte schon erwähnen, es wird ein Themenabend stattfinden zu diesem Thema, nämlich, was macht Schönheit eigentlich aus? Und wie viel hat Schönheit mit meiner Wertigkeit zu tun? Lea zerbricht daran. Letztens habe ich von einer Gemeinde gehört und ich bin dran fast zerbrochen, die gesagt hat über eine Person, die darf nicht auf die Bühne, weil sie kein Bühnengesicht hat. Ihr könnt euch vorstellen, was in mir passiert ist. Da zuckt bei mir alles zusammen. Das ist nicht die Botschaft von Gott. Aber wenn wir dieses Spiel der Welt mitspielen, dann passiert genau das. Wir werden zum Richter, wir vergleichen den einen mit dem anderen und wir zerbrechen daran oder der andere zerbricht daran. Ich springe noch mal eine Geschichte zurück, nämlich zu eben diesem Jakob, der mit diesen zwei Frauen verheiratet ist. Und wir lesen von Jakob und wiederum seinem Bruder. Esau hasste Jakob wegen des Segens. Der Jakob war ein Schlitzohr gewesen und Jakob hat es fertiggebracht, sich den Segen seines Vaters auf wirklich hinterlistige Weise zu erschleichen. Unglaublich, absolut unglaublich, was er da abgezogen hat und für mich nicht vorbildlich. Aber sein Vater sitzt dann da und sagt, Esau, ich habe leider keinen Segen mehr für dich. Den Segen, den habe ich an deinen Bruder gegeben. Und Esau rastet aus. Man kann sich das richtig vorstellen, wie voller Wut er schäumt und er gar nicht anders kann. Und er sich sagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass all dieser Segen jetzt bei ihm gelandet ist. Und ich habe mich gefragt, wie häufig das auch in unserem Leben ist. Jetzt kommt das rein, Marions Aussage selbst war schon eine Predigt für sich. Wie häufig wir undankbar sind und zu Nörglern werden, weil der andere mehr Segen erhält als ich. Warum hat diese Person mehr Gehalt als ich? Warum hat sie ein Haus und ich wohne in einer Wohnung? Warum, um alles in der Welt, läuft es bei dieser Person einfach finanziell viel besser als bei mir? Man ist ganz schnell dabei, den anderen mit sich selbst zu vergleichen. Und man wertet ab. Vielleicht aber auch von der anderen Seite und sagt, boah, ich bin echt froh, dass es bei uns so läuft, dass ich die Probleme wie er nicht habe. Dann kann man das Ganze noch demütig ausdrücken oder noch liebevoll ausdrücken und sagen, ich kann ja für die Person da sein. Aber im Endeffekt macht man ein Ranking und sagt, ich stehe höher als du. Wir werten, wir urteilen, wir verurteilen und wir zerbrechen daran oder andere zerbrechen. Und eine letzte Geschichte im Alten Testament, Saul und David. David kam von einer Kriegssituation zurück. König Saul und König David, zu dem Zeitpunkt war es nur König Saul. Aber Saul hat in David einen riesigen Konkurrenten gesehen, obwohl David wirklich alles für ihn getan hat und absolut loyal war, für ihn gekämpft hat. Aber er kam in diese Stadt rein und die Leute sangen für David Und sie sangen, Saul hat Tausende getötet, aber David hat Zehntausende getötet. Und Saul hört das und zerbricht daran. Obwohl er der König ist zu dem Zeitpunkt und nicht David, hat er Angst davor, dass David ihm diese Position wegschnappt und vor allem diese Anerkennung wegnimmt. Das geht im akademischen Bereich bei uns hier, das geht aber auch in der Position in der Firma. Warum hat die Person es geschafft, dass sie eine höhere Position hat als ich? Warum kriege ich das nicht hin? Warum hätte ich vielleicht doch noch einen Master draufsetzen sollen oder vielleicht doch noch promovieren sollen oder was weiß ich? Das geht in beide Richtungen. Warum? Und schon fängt man an, daran zu zerbrechen. Man urteilt und aus dem Urteil wird vielleicht eine Verurteilung. Wenn wir jetzt ins Neue Testament springen, dann merken wir, dass das nicht nur so rumgeht, sondern dass das auch andersrum geht. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt von einem Pharisäer. Und er schaute zu einem Sünder, wie er selbst bezeichnet hat, und sagte, ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie diese anderen Menschen. Ich danke dir dafür, dass ich nicht so bin wie die. Das ist übrigens nicht mit Dankbarkeit gemeint. Das, was hier passiert ist, wir vergleichen, wir werten und wir urteilen und verurteilen und machen uns besser als den anderen. Das Problem ist nicht das Vergleichen, sondern das Problem ist, was wir aus dem Vergleichen machen. Weil wir können ganz schnell zu dem uns erheben, der urteilt und damit richtet über andere. Obwohl die Bibel ganz eindeutig sagt, im Psalm 75, Vers 8 können wir es lesen, vielmehr richtet Gott allein. Er entscheidet, wen er erhöht und wen er erniedrigt. Gott ist der Richter über allem. Gott ist Gott. Gott ist Gott allein. Aber es geht ganz schnell, dass wir uns über andere erheben. Oder wir erheben andere über uns selbst und zerbrechen daran. Ich habe leider viele Menschen kennenlernen müssen, die nach außen hin unglaublich hart wirken. Aber wenn man dann mit ihnen ins Gespräch gekommen ist, hat man festgestellt, sie sind außen nur so hart, weil sie nach innen noch viel härter sind. Es ist unglaublich, wie manche Menschen mit sich selbst ins Gericht gehen und daran zugrunde gehen. Und all das startet mit dem Vergleich, aber aus dem Vergleich wird ganz schnell ein Richterspruch. Und am Ende sind wir damit wieder am Anfang angelangt. Nämlich die Versuchung dieser Schlange, wenn du von der Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, willst du das? Willst du das wirklich? Willst du wirklich Richter sein über dein Leben oder über das Leben von anderen? Der alte Adam hat versagt. Und deswegen sagt die Bibel, gab es einen neuen Adam, nämlich Jesus. Und deswegen möchte ich mit euch auf diesen Jesus schauen. Und das sind meine drei Hinweise, drei Tipps zum Abschluss. Als allererstes, schau auf Jesus, weil er der war, der Gott hat sein lassen. Er lässt Gott Gott sein. Und Jesus hatte nicht nur die Macht, sondern er hatte auch die Möglichkeit, mehrfach wirklich diese Position zu übernehmen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die Geschichte in der Wüste, als er versucht wurde. Aber auch diesen Moment im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, Herr, wenn es dir irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat ganz klar gesagt, von Anfang bis zum Ende war Jesus durchweg in der Versuchung, Gott selbst die Position abzulaufen. Aber er hat Gott sein lassen in dem Moment. Das Zweite, er konzentriert sich auf seinen Auftrag. Wenn wir auf andere Menschen schauen, dann neigen wir dazu, uns mit allem zu vergleichen. In der Regel neigt, was ich immer wieder mitkriege, neigt man schnell dazu, sich nicht mit einer Person alleine zu vergleichen, sondern meistens mit allem, was die unterschiedlichen Leute gut können. Das Problem ist, Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben und Gott hat dir einen Auftrag gegeben. Und Gott möchte, dass du den Auftrag erfüllst, den er mit dir vorhat und nicht den Auftrag erfüllst, den er mit jemandem anderen vorhat. Und deswegen möchte ich als zweites euch den Tipp geben, den Hinweis geben, schaut auf Jesus und konzentriert euch auf den Auftrag, den er euch gegeben hat. Und nicht auf das, was andere haben und vielleicht deswegen auch als Auftrag kriegen, sondern schaut auf Jesus. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen, weil Jesus ist weitaus mehr als einfach nur ein Vorbild. Jetzt könnten wir enden und sagen, yeah, streng dich einfach nur mehr an und dann klappt das. Wenn du einfach nur mehr anfängst, dich aus dem Vergleich nicht zum Richter zu werden, dann klappt das schon. Schau auf Jesus, lass Gott Gott sein und, dann läuft das alles. Aber Jesus war weitaus mehr. Jesus ist nicht nur Vorbild, sondern er ist der Erlöser. Weil er ist gekommen, um all die Richtersprüche, die du gesprochen hast und die andere über dich gesprochen hat, ans Kreuz zu nehmen, wo er hingenagelt wurde. Das ist der Ort, wo alle Richtersprüche enden, wenn du es zulässt. Und dazu lade ich dich heute Morgen ein. Wo du an Gott oder an den Menschen schuldig geworden bist, weil du selbst Gott gespielt hast, weil du zum Richter über andere oder vielleicht sogar über dich selbst wurdest, nagel es ans Kreuz und gib es Jesus ab. Er möchte es ein für alle Mal dir wegnehmen. Lass ihn Richter über dein Leben sein und bring ihm all die Richtersprüche, die bis jetzt geschehen sind. Lass die Vergangenheit Vergangenheit sein und gib es Gott ab und lebe in die Zukunft unter dem Kreuz Jesu mit dem Wissen, Gott ist Richter. Jesus hat die Möglichkeit gegeben und hat gesagt, wenn du mir nachfolgst, dann werde ich dein Richter sein, dann werde ich dein Gott sein. Und diese Ordnung von Anfang an ist wieder vorhanden. Wir lesen in Galater 5, Vers 1, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Das ist die Botschaft, die Gott uns schenken möchte. Jesus ist nicht nur gekommen als großes Role Model, als großes Vorbild für dein Leben, sondern er ist gekommen, um dich zu befreien. Aber es passiert relativ schnell, dass wir mit Jesus unterwegs sind und dass wir in dieses alte Bild wieder reinrutschen. Ja, ich war mal frei davon, aber jetzt bin ich wieder drin. Ich möchte dich mit diesem Vers einladen und motivieren. Sorg dafür, dass du weiterhin unter dem Richterspruch Gottes lebst und nicht unter dem von dir oder von jemandem anderen. Gott ist Gott und niemand sonst. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um uns nicht nur Vorbild zu sein, sondern um uns zu befreien. Und du siehst, was jeder von uns jetzt gerade mit sich schleppt, wo wir uns selbst zum Richter über unser eigenes oder über das Leben von jemand anderem erhoben haben. Und wir beten darum, befreie du uns. Ein für alle Mal. Und wir bitten dich, dass du Gott in unserem Leben bist, dass du Richter in unserem Leben bist, der gerecht ist. Und wir danken dir dafür, dass du uns liebst und dass du all das für uns getan hast. Danke für deine Liebe. Amen.